in dem Moment müssen die SchülerInnen ja auch miteinander in den Austausch gehen und quasi, genau, und verhandeln untereinander, was ist gerade das Beste für unsere Gruppe und nicht nur, was ist das Beste für mich, was interessiert mich jetzt, und vielleicht auch Kompromisse eingehen und sagen,
Ja.
ja, ich interessiere mich für Rock und ich interessiere mich für Hip-Hop und die andere Person interessiert sich vielleicht für Schlager. Und dann muss man irgendwie gemeinsam auf einen Nenner kommen und dadurch übt man ja auch Phronesis quasi.
Total.
Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist. Mit dieser Folge setzen wir die kleine Serie Talk to the Prof fort und knüpfen inhaltlich direkt an das Thema der letzten Folge mit Kai Martin an. Im Teaser wurde eben schon deutlich, dass es in dieser Folge wieder um die praktische Klugheit geht. Eine Fähigkeit, die bei den griechischen Philosophen Phronesis hieß. Ich habe mich während meiner Promotionszeit intensiv mit dieser Fähigkeit beschäftigt, weil sie Menschen dazu befähigen kann, ein gutes Leben zu führen. Und zwar nicht nur ein gutes Leben für sich selbst, sondern ein gutes Leben mit anderen. Zur Frage, wie diese Fähigkeit beim gemeinsamen Musizieren, also in einem Kontext, in dem Menschen ästhetisch handeln, entwickelt und gefördert werden kann, haben mich die drei Studierenden Gabriel Hackenfort, Anton Hoppe und Emma Pfülp in meinem Büro interviewt. Da wir uns in der Universität unterhalten haben und uns dort siezen, gehen wir gleich zum Sie über. Bevor unser Gespräch beginnt, gibt es aber noch eine ganz kurze Einführung.
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Gabriel Hackenfort und auch ich möchte Sie herzlich zu dieser Ausgabe des Mehr als Töne Podcast begrüßen. Diese Folge basiert auf einer Studienleistung, die ich im vergangenen Wintersemester in einem Seminar bei Frau Dr. Bartels gehalten habe, das den Titel Musikpädagogik und das gute Leben, die Ethik als Bezugsdisziplin für die Musikpädagogik trug. Der Text, mit dem ich mich für meine Studienleistung beschäftigt habe, trägt den Titel Regarding Young Musicians as Ethical and Aesthetic Practitioners, a New Reading of Phronesis und wurde von Frau Dr. Bartels geschrieben. Neben der offensichtlichen Herausforderung, dem Seminar einen Text vorzustellen, den unsere Professorin selber geschrieben hat, motivierte mich zur Auswahl dieses Textes vor allem die Beschäftigung mit der ethischen Perspektive auf das Musikmachen, die mir bis dahin neu war. Darüber hinaus bekam ich schon durch das Lesen des Titels den Eindruck, dass sich der Text im weitesten Sinne auch mit uns, den Studierenden am Institut für Musikpädagogik in Münster, beziehungsweise mit jungen Musikern und Musikerinnen und unserem musikalischen Handeln beschäftigt. Dementsprechend hielt ich ihn nicht nur für uns Lehramtsstudierende und unsere potenzielle berufliche Zukunft, sondern auch für die Momente des gemeinsamen Musizierens, die wir so oft zusammen erleben und gestalten, relevant. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse an diesem Thema und dieser Folge bedanken, wünsche Ihnen im Sinne des Seminars ein gutes musikalisches Leben und viel Spaß beim Zuhören.
Ja, mein Name ist Anton Hoppe. Ich studiere in Münster Musikpädagogik auf Lehramt mit dem Hauptfach klassischem Gesang.
Ja, hallo, ich bin Emma Pfilp und ich studiere auch hier in Münster Englisch und Musik auf Lehramt und mein Instrument ist Geige.
Auch von mir ein herzliches Hallo, mein Name ist Gabriel Hackenfort, ich studiere auch hier in Münster Musikpädagogik und mein Hauptinstrument ist Producing.
Ja, schön, dass wir uns hier im Büro jetzt treffen.
Vielen Dank
und
für
ich
diese
bin
Zeit.
schon, ja, sehr gerne. Also ich finde an diesem Format heute toll, dass Sie den Spieß umdrehen und dass ich jetzt Fragen beantworten soll. Und ich bin ja sonst im Podcast in der anderen Rolle. Und darum bin ich schon sehr gespannt, was jetzt passieren wird.
Ich glaube, es ist auch für uns eine sehr interessante Erfahrung, unsere eigene Professorin mal zu interviewen.
Genau, wir haben ein paar Einstiegsfragen für Sie vorbereitet. Zuallererst ein paar ganz kurze, knackige Fragen. Und zwar als Konzertort, sowohl zum Selbstaufführen als auch zum Hingehen, lieber eine große Arena oder eine Bar?
Bar.
Lieber improvisieren oder nach Noten spielen?
Beides.
Alles klar. Musik mit oder ohne Musikvideos hören?
Ohne.
Und als letztes, Musik lieber über Kopfhörer oder über Lautsprecher?
Je nachdem.
Okay.
Also zum Beispiel, wenn ich im Fitnessstudio bin, höre ich auch gern über Kopfhörer und dann treibt es mich an.
Alles klar.
Genau, dann eine weitere Frage auf. Welches musikalische Event freuen Sie sich dieses Jahr?
Einige. Also ich habe jetzt Karten für Robbie Williams tatsächlich gekauft in Düsseldorf, weil ich in meiner Teenagerzeit Take That Fan war. Da oute ich mich jetzt einfach. Und ich wollte doch mal wieder auf so ein riesiges Event und das mal wieder erleben. Da gehe ich mit einer Freundin hin und bin schon gespannt.
Ja, wie cool.
Wann haben Sie das letzte Mal privat Musik gemacht und was haben Sie gespielt?
Wow, jetzt muss ich überlegen, privat. Also nicht hier im Institut.
Genau, genau, ja.
Das war gestern Abend in meinem Wohnzimmer und ich übe gerade einen Song von The Chicks, die ja früher The Dixie Chicks hießen. Also mit meiner Gitarre und ich singe dazu. Das war gestern Abend.
Und um vielleicht einen mehr oder weniger offensichtlichen Übergang in unser Thema zu bringen, ist Ihnen ästhetisches oder ethisches Musizieren wichtiger?
Beides ist gleich.
Die Antwort haben wir nicht kommen sehen. Nee. Als allererste Frage haben wir eine ganz wichtige, die sich ein bisschen aus Ihrem Text, also die sich sehr aus Ihrem Text ergibt. Wie kann phonetisches Handeln im Musikunterricht bewertet werden?
Wow. Ja, krasse Einstiegsfrage.
Meinst ernst, Leute?
Man muss ja erstmal Phronesis erklären, was das ist. Soll ich das mal als erstes erklären?
Gerne.
Phronesis wird oft übersetzt als praktische Klugheit. Und das ist eine Fähigkeit, die wir brauchen, um ein gutes Leben leben zu können. Laut Aristoteles. Phronesis bedeutet im Endeffekt, dass man immer wieder neu in Situationen, in denen man sich im Leben befindet, überlegt, was ist jetzt gut für mich in dieser Situation, an diesem Ort und was ist auch gut für die Menschen um mich herum. Ja, und jetzt haben Sie gefragt, wie kann man das bewerten?
Ja.
Die Frage ist ziemlich cool eigentlich, muss ich sagen. Also ich würde sagen, man muss es erstmal üben. Man muss sich erstmal in dieser Fähigkeit üben, also dass man zum Beispiel nicht nur auf sich selber guckt, was ist jetzt zum Beispiel gut für mich, sondern wenn man in einer Gruppe ist, zum Beispiel in einer Musikgruppe, wie sehen das die anderen? Vielleicht haben die andere Ideen, was jetzt ein gutes Vorgehen ist für unsere Probe zum Beispiel. Und ich würde sagen, darin muss man sich erstmal üben. Und wenn ich das jetzt bewerten müsste, meinen Sie auch als Lehrerin, die Jugendliche in der Schule bewertet oder wie meinen Sie das?
Ja, genau, auch als Lehrerin. Wenn man zum Beispiel ein Projekt hat, wo die SchülerInnen zusammen einen Song erarbeiten müssen und ein Schüler tut sich besonders hervor und kann und hat viele Ideen und wägt ab und ja, handelt in dem Moment eben phonetisch. Sagt man das so? Ist das der richtige?
Ja, Sie sagen das immer ja, so. Ist mir letzte Woche schon aufgefallen. Ich finde das eine schöne Wortkreation. Ja. Also Sie haben jetzt ein Adjektiv draus gemacht. ja, also ich würde sagen, wir üben uns in Phronesis, ne, in dieser Fähigkeit, in dieser Handlungsfähigkeit. Ja. Und im Endeffekt würde man dann Sozialkompetenz bewerten. Und müsste das den Jugendlichen eigentlich offenlegen, weil wir ja transparent Noten geben wollen in der Schule und auch im Studium.
Ja.
Und dann müsste man im Endeffekt sagen, Anton, ich habe bei dir gemerkt, du hast da richtig gut immer abgewägt, was jetzt ein gutes Vorgehen ist, also und hast dich da sehr eingebracht mit deinen Ideen. Mhm. Und dann müsste ich das von Anfang an den Jugendlichen aber transparent machen, dass es auch darum geht im Musikunterricht.
Okay.
Ich habe darüber noch nie so nachgedacht.
Ja.
Sie haben jetzt darüber nachgedacht, darum super. Also da muss ich jetzt spontan antworten.
Genau.
Das
finde ich gut. Und die Frage ist eben auch so ein bisschen, man hat vielleicht einen Schüler, der sich sehr in Phronesis übt, der andere Schüler vielleicht nicht. Dafür singt er besonders schön in diesem Song und übernimmt da eine leitende Rolle, ohne dass er selbst quasi in irgendeiner Form ethisch handelt. Kann man da, wie kann man da Vergleichswerte schaffen? Weil letztendlich sind wir in einem Schulsystem, in dem wir ja ein bisschen, in dem wir Vorgaben haben und Noten letztendlich geben müssen und Leistung bewertet werden muss. Und wenn man sich zum Beispiel das Abi-Zeugnis letztendlich anschaut, da schauen sich, schätze ich mal, die wenigsten Hochschulen das Sozialverhalten an, wobei ich glaube, das steht nicht im Abi-Zeugnis, aber in den Zeugnissen davor.
Ja, schon, wie man sich engagiert hat.
Das stimmt, das stimmt. Und letztendlich zählt da vor allem der Notendurchschnitt.
Sie haben jetzt viele verschiedene Ebenen schon genannt. Ich würde es nochmal ein bisschen auseinanderklamüsern und erstmal sagen, ja, wir müssen Noten geben, aber da haben wir sehr viel Freiheit, wie wir das machen. Und im nächsten Semester will ich auch ein Seminar geben, wo wir das auch explizit nochmal thematisieren, also in Bezug auf Songwriting.
Ja.
Und da würde ich sagen, auch im Korsett Schule oder im System Schule kann man das selber überlegen, was bewerte ich wie. Und ich würde sogar dafür plädieren, dass man das offen mit Jugendlichen bespricht, also am Anfang eines Projekts. Was nehmen wir uns vor für die nächsten 6 bis 8 Wochen zum Beispiel? Und wie können Sie sich dabei einbringen und was könnten wir dabei bewerten? Und das habe ich auch damals, als ich in Berlin Referendarin war, sogar so offen schon mit SchülerInnen gemacht, inspiriert durch meinen Mentor Christian Krämer, der ein hervorragender Mentor war, der gesagt hat, okay, wenn du Songwriting bewerten willst, frag doch mal die SchülerInnen, was die meinen, wie man das gerecht bewerten kann. Und haben wir das gemacht und dann haben wir das festgelegt. Und dann gibt's ja zum Beispiel in Projekten, wo SchülerInnen in Gruppen zusammenarbeiten, auch immer die Möglichkeit, dass man so eine Gesamtnote für das Endergebnis gibt und dann sagt, okay, sie können in ihrer Gruppe nochmal entscheiden, wer hat sich dann besonders stark eingebracht und hat vielleicht, wenn die Gesamtnote 12 Punkte sind, wer hat vielleicht mehr verdient, weil die Person sehr viel mehr zum Endergebnis beigetragen hat. Und das habe ich auch so praktiziert in der Oberstufe und die Jugendlichen haben auch immer Wege gefunden, das unter sich gerecht zu verhandeln und haben dann gesagt, Emma hat zum Beispiel viel mehr beigetragen und sie sollte einen Punkt mehr bekommen als ich. Also es funktioniert, wenn man das den Jugendlichen zutraut. Ist meine Erfahrung.
Okay, sehr interessant. Dann habe ich dazu noch eine Anschlussfrage. Bei uns im Uni-Kontext geht es ja oft um die Ästhetik bei der Bewertung. Also ist etwas, zum einen klingt es schön, wird die Botschaft der Musik irgendwie an den Zuhörer, die Zuhörerin übertragen und ist es technisch richtig? Und das
ja,
sind so
Technik.
Genau, Technik. Und das sind eben so Prüfungskriterien, die hier in der Uni eine ganz große Rolle spielen. Und wie kann man es in so einem Rahmen, wo diese Prüfungskriterien eben sehr auf das Ästhetische gepolt sind, wie können wir es da schaffen, Phronesis zu lernen und ethisch zu handeln?
Okay, das sind jetzt, glaube ich, gerade zwei Fragen. Ich gehe erstmal zur ersten.
Ja.
Also es gibt nicht die eine Ästhetik,
ja,
wäre meine erste Antwort. Es gibt ja viele verschiedene musikalische Praxen mit unterschiedlichen Vorstellungen von künstlerischer Qualität. Und dessen müssen sich eigentlich alle Menschen, die in Eignungsprüfungen entscheiden, bewusst sein, dass sie vielleicht in der Praxis, in der sie selber ExpertInnen sind, dass es da bestimmte Vorstellungen gibt, was technisch gut ist und richtig. Ich finde zum Beispiel, hier habe ich jetzt an Eignungsprüfungen noch nicht teilgenommen, aber ich weiß, dass ich hier dann auch zum Beispiel als Musikpädagogin mit drin sitzen werde im nächsten Durchgang. Also wir sind dafür da, sicherzustellen, dass darüber reflektiert wird. Also meine Rolle wird dann sein, wenn ich zum Beispiel mit der Person, die vorschlägt, ich nenne sie jetzt mal Sophie, eine Sophie wird aufgenommen, dann muss ich mit ihr darüber reden, also mit der Person, die das entscheidet, ja, warum sind sie der Meinung? Wenn wir einer Meinung sind, gibt es nichts zu diskutieren, aber es gibt auch oft den Fall, dass man vielleicht nicht einer Meinung ist und dann muss man anfangen, über ästhetische Kriterien zu sprechen. Also was hat den Vortrag denn jetzt aus Ihrer Sicht gut oder weniger gut gemacht? Da ist dann zum Beispiel auch meine Aufgabe als Musikpädagogin zu sagen, ja, ich sehe aber ein Potenzial in dieser Sophie und ich glaube, dass die im Studium sich auch entwickeln wird, wenn sie guten Unterricht bekommt. Und all das muss man dann auch tun und darum ist es auch gut, dass mehrere Leute in so einer Eignungsprüfung sitzen mit unterschiedlichen Perspektiven und dass die dann unter Umständen auch darüber diskutieren. Und die zweite Frage war, können Sie die nochmal wiederholen?
Ich pole es mal ein bisschen um auf die Zwischenprüfung, die jetzt ansteht.
Ja.
In der Zwischenprüfung wird letztendlich bewertet, wie gut ich singe und ob ich richtig singe, technisch richtig, nach den Anforderungen, die mir bewusst sind, die vorher klar kommuniziert wurden, ob ich das, was ich eben singe, auch künstlerisch rüberbringe. Und da geht es so gar nicht darum, ob ich jetzt ethisch gehandelt habe in der Zwischenprüfung.
Was verstehen Sie denn unter ethischem Handeln, wenn Sie sich auf eine Zwischenprüfung vorbereiten? Das ist jetzt meine Gegenfrage.
Eine gute
Was wäre
Gegenfrage.
Denn da ethisches
Handeln? Ich hätte eine Antwort.
Ja, gerne.
Die Realität ist ja, dass vor allem Menschen, die ja zum Beispiel Gesang studieren, aber wir erleben das ja auch in allen anderen Prüfungen von Hornspielern und von Bassisten und Pianisten, die eigentlich immer mit Begleitung spielen. Und eigentlich bildet sich für, also fast jede, würde ich behaupten, Zwischen- und Abschlussprüfung, die hier am Institut durchgeführt wird, früher oder später eine Band, die eben den oder die Prüfling begleitet. Und die proben natürlich.
Ja.
Und die bereiten die Songs vor. Und da gibt es Momente, die phronesisches Handeln ermöglichen würden ohne Ende. Aber niemand fragt am Ende, wie denn die Proben abliefen. Und wie dann die Vorbereitung
also
auf die Prüfung
war. Also sieht den Prozess
letztlich. Genau, also nicht nur sieht den niemand, was ja das eine ist, aber ohne jetzt frech klingen zu wollen, von Seiten der Prüfer und Prüferin, interessiert den auch keiner.
Es interessiert immer nur das Ergebnis.
Genau, genau. Und niemand fragt danach, wie Antons Proben liefen mit den MusikerInnen,
ja,
die ihn begleitet haben.
Guter Punkt, genau. Finde ich.
Oder ja. Zum Teil wird das auch nicht ganz klar kommuniziert. Also bei mir, meine Lehrerin, die sagt, dass für sie zum Beispiel Entwicklung doch mit reinspielt. Nur ich glaube, also es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Erwartungsbogen. Mhm.
Ja, daran arbeiten wir jetzt übrigens in Zukunft tatsächlich, weil wir das auch wissen, dass die Studierenden das angemerkt haben. Und da ist auch ihre Gesangslehrerin ganz vorne mit dabei, weil die sich mit sowas ja auch schon beschäftigt hat. Ne? Wie kann man über Unterricht reflektieren und den Weg zum Ergebnis, und was ja immer ein gemeinsamer Weg ist, ne? Von Lehrerin und Schüler zum Beispiel.
Ja.
Sie bringen mich eigentlich gerade durch das Gespräch auf neue Ideen, also für die Zukunft der Bewertung auch an Unis. Das könnte ja Teil auch sein, also dass man sagt, was glauben Sie, haben Sie jetzt gelernt in Vorbereitung auf die Prüfung? Wie haben Sie sich da weiterentwickelt? Und dann würde man in so eine Reflexion gehen darüber, wie habe ich das mit den anderen geschafft, zu dem Ergebnis zu kommen? Das fände ich interessant,
ja.
Als Idee, das so zu machen. Und eben nicht nur das Ergebnis zu sehen, ja.
Ohne sie jetzt in eine prekäre Lage bringen zu wollen, dass sie irgendwelche Sachen verraten, die jetzt in dem Erarbeitungsprozess vielleicht gerade passieren. Aber was wären denn so, wenn sie dann in der Prüfung so eine Strichliste hätten, was wären denn dann Dinge, die der Prüfling, die Prüflinge erzählen könnten, die sie gut oder weniger gut fänden?
Ja, das kann ich jetzt nicht aus dem Stand beantworten. Okay. Da müsste ich echt drüber nachdenken.
Okay.
Also wir sagen ja oft, auch in Musikpädagogikprüfungen, wenn Sie Texte gelesen haben und die kritisch reflektieren sollen, da sprechen wir oft von Reflexionstiefe. Und da müsste man überlegen, was ist da Reflexionstiefe? Und mir ist die Phronesis als Fähigkeit einfach wichtig, wenn wir zusammen musizieren, ne? Also wenn wir Prozesse anschauen, das haben Sie auch schon richtig irgendwie dargestellt. Und dass es überhaupt passiert, dass man überhaupt über das Wie des gemeinsamen Musizierens nachdenkt und wie man das selber gestalten möchte, wenn man mit einer Gruppe musiziert als musikalische Leitungsperson.
Ja.
Als nächste Frage hatten wir eben überlegt, wie sicher muss man in der Tätigkeit sein, um phronetisch handeln zu können, oder dann eben, wie sicher muss man in der Tätigkeit sein, um Phronesis ausüben zu können.
Können Sie ein konkretes Beispiel geben für eine musikalische Tätigkeit, wo das von Interesse sein könnte? Also eine Situation, wo Menschen zusammen Musik machen?
Zum Beispiel auch in Bezug, wenn man jetzt eine Klasse hat und man möchte der Klasse gerne Freiraum schaffen, aber man muss es auch irgendwie schaffen, dass die Klasse nicht im Chaos versinkt.
Ja.
So, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, wie sicher muss man eben in dem sein, was man tut. Und
ja. Das ist auf jeden Fall ein Balanceakt, da eine gute Balance herzustellen. Und ich habe in dem Text da argumentiert, dass wir natürlich eine Verantwortung haben, weil Sie studieren ja jetzt auch alle und Sie beschäftigen sich intensiv mit verschiedenen Arten des Musizierens in Ihrem Studium. Also das hoffe ich jedenfalls, dass Sie da die Möglichkeiten nutzen. Und auch, wie man zu guten Ergebnissen kommt, das lernen Sie ja auch im Studium, welche Methoden es gibt, ne, der Zusammenarbeit. Oder was ist überhaupt Qualität jetzt im Unichor zum Beispiel und was ist jetzt in der Band und auch der Weg, wie wir da hinkommen. Das ist ja durchaus unterschiedlich in jeder musikalischen Praxis. Und mir wäre wichtig, dass Sie darüber immer reflektieren, auch später, also woran arbeiten wir gerade, an was für einem Stück oder einem Song, und dass Sie das schon in der dialogischen Zusammenarbeit mit den Jugendlichen auch klug immer einbringen, dass Sie lernen, auch anstelle zu sagen, Moment, stopp, was wollen wir hier eigentlich anstreben und wie kann ich Sie zum Beispiel, oder euch, sagt man in der Regel in der Schule, wie kann ich euch dabei unterstützen, zu diesem guten Ergebnis zu kommen? Das wäre für mich dann Phronesis in Aktion.
Ja, das erfordert ja schon sehr viel pädagogisches
Können. Ja, das erfordert Übung vor allem. Kommt nicht von heute auf morgen.
Genau.
Ja.
Ich denke, habe vor allem die ganze Zeit so ein bisschen gedacht, und wir haben jetzt über die Rolle der Lehrenden in Bezug auf die Frage gesprochen, aber wenn man das jetzt mal nur auf Musizierende beziehen möchte, wie gut muss ein Instrumentalist, eine Instrumentalistin in ihrem Instrument sein, bevor die Person während des Musizierens, jetzt zum Beispiel in einer Jam-Session oder so, Platz im Kopf hat, um es mal ganz plakativ zu sagen, um sich halt eben über Phronesis und phronesisches Handeln Gedanken zu machen. Also kann man, wenn man in der allerersten Gitarrenunterrichtsstunde schon direkt anfangen, auf einer phronetischen Art und Weise mit anderen MusikerInnen zu musizieren, oder muss man erst ein gewisses Maß an Virtuosität erreicht haben, bevor man das beides gleichzeitig machen kann?
Also ich gehe nochmal zurück zur Definition von Phronesis. Das bedeutet, in der Situation, in der ich mich befinde, zu überlegen, was ist jetzt gut für mich und eine andere Person, jetzt zum Beispiel im Zweierunterricht, Gitarre meinetwegen. Und das kann man ganz früh anfangen, wenn man es möchte. Es ist letztlich eine didaktische Entscheidung, ob ich das möchte. Ob ich das Kind oder den Jugendlichen, der mir gegenüber sitzt, frage, wie kommen wir jetzt gemeinsam weiter und wie kann ich dich dabei unterstützen? Das ist eine Entscheidung. Und das kann ich auf jedem Level, auf jedem Musizierlevel machen. Und ich glaube, so bringe ich dann auch meinem Gegenüber bei, darüber nachzudenken, was brauche ich eigentlich, um besser zu werden? Und das kann ganz wichtig sein, also das zu lernen, auch fürs Leben später, ne? Weil das ist ja auch mein Punkt, dass wir diese Fähigkeiten, die wir fürs gute Leben brauchen, beim Musizieren üben können. Und es ist ja auch eine Fähigkeit im Leben, sich zu überlegen, wie kann ich darin jetzt besser werden und wie kann ich mir dabei helfen oder andere um mich herum, was erwarte ich von denen vielleicht, damit wir gemeinsam in etwas besser werden, auch in anderen Kontexten über Musik hinaus.
Sie haben vorhin mehr oder weniger absichtlich einen Begriff gesagt, der mich jetzt sehr, sehr gut zur nächsten Frage bringt. Und zwar haben Sie vom Korsett Schule gesprochen.
Ja, und, sehr negativ.
Ja, ein bisschen. Aber unter dem Denkansatz möchte ich auch auf ein Thema zu sprechen kommen, das wir letzte Woche im Seminar schon thematisiert haben und was uns sehr wichtig war, mit in den Podcast zu bringen. Die Frage ist nämlich, es klingt sehr plakativ, aber welches Maß an Zwang, um es mal so zu sagen, den ja Lehrende zum Beispiel durch Vorgaben, die aus dem Kernlehrplan herausstechen, oder durch eine Unterrichtsstunde, die man vorbereitet hat, wenn man es, um mal ein einfaches Beispiel zu nennen, ich habe mir für die Unterrichtsstunde vorgenommen, mit den Schülerinnen und Schülern Schlager zu behandeln. Aber eine Schülerin drückt eben den Wunsch aus, sich doch lieber mit Rock zu beschäftigen und kommuniziert dann mit mir, dass sie sich auf phronetische Art und Weise überlegt hat, dass das jetzt in diesem Moment, in diesem Tag für sie das Beste ist, um halt eben sich selber ein gutes Leben zu ermöglichen. Wie viel, wenn...
Ah, das ist eine lustige Vorstellung.
Ja. Wenn wir als Lehrende uns vornehmen, den Lernenden eben Phronesis nahezulegen und beizubringen vielleicht auch, welches Maß an Zwang ist trotzdem noch damit in Einklang zu bringen und was nicht mehr?
Das ist jetzt eine super Chance, zu Martha Nussbaum überzugehen und dem Capabilities Approach, den wir auch im Seminar hatten. Und Martha Nussbaum würde sagen, wenn wir wollen, dass Menschen als Erwachsene ein gutes Leben für sich realisieren können, dann müssen wir in Schulen auch ein bisschen Zwang ausüben, weil wir müssen ihnen immer verschiedene Möglichkeiten, wie man sein Leben auch durch Hobbys füllen kann, aufzeigen. Was für den Musikunterricht bedeutet, es gibt ganz viele verschiedene musikalische Praxen, Arten Musik zu machen, Musik zu hören. Und sie können eigentlich später nur ein gutes Leben führen, wenn sie auch den Horizont erweitert haben. Und das wäre dann unsere Aufgabe als LehrerInnen. Bei Ihrer Frage gerade dachte ich so ein bisschen, würden Sie Jugendlichen erklären, was Phronesis ist? Weil Sie haben gerade gesagt, eine Schülerin könnte zu mir sagen, für mein gutes Leben reicht Rockmusik. Ich will mich jede Stunde nur mit Rockmusik beschäftigen.
Nee, das ist aber auch etwas, was ich aus Ihrem Text entnommen habe, weil Sie ja auch davon reden, dass es unser Auftrag den Lernenden gegenüber ist, ihnen eben diese Entscheidungsoptionen aufzuzeigen. Und wenn ich eben eine Unterrichtsreihe dazu plane, eben zum Beispiel halt eben alle Optionen des möglichen Musizierens eben aufzuzeigen, um halt eben den Lernenden zu zeigen, okay, ihr müsst nicht auch, wenn jetzt Papa Pianist war und Mama Cellistin, so, dann müsst ihr nicht unbedingt auch klassische Musik machen. Und dann halt eben vorhabe, verschiedene Genres aufzuzeigen. Ja. Wenn ich dann einen Plan habe, okay, wir machen dann das Genre und dann das Genre und dann das Genre, und dann halt eben aber dieser Moment kommt, dass halt eben eine Person sich überlegt, nee, heute habe ich kein gutes Leben, wenn ich mir Schlager anhören muss, so mäßig. Wo sage ich dann, danke für deinen Gedanken und so, aber der ist mir jetzt heute nicht wichtig, weil ich habe für heute einen Plan und zwinge diese Person dann doch eben etwas anderes, an etwas anderen Teil zu nehmen.
Oder ich würde niemals sagen, der Gedanke ist heute nicht wichtig, weil ich dann...
Ja, das würde ich auch nicht
sagen. Ja, genau. Ja, aber das würde ich immer mal sagen, weil die würden sie auch nicht. Aber was würden Sie denn der Schülerin sagen? Was wäre da Ihre aktuelle Idee?
Ja, da habe ich eigentlich auf eine Antwort von Ihnen, ja, auch, okay. Ehrlicherweise. Weil es halt eben, das ist dann ja der Moment, in dem halt eben ausgehandelt werden muss. Lobe ich jetzt und respektiere, dass halt eben diese Absicht von phronesischem Denken in dieser Person mehr oder weniger vielleicht schon vorhanden ist und denke mir, hey toll, die kann das schon und dann müssen wir das jetzt auch irgendwie respektieren. Oder sage ich, nee, aber ich bin gerade noch dabei, euch das beizubringen, deswegen so heute nehme ich das. Also es ist ja irgendwie eine Form von nicht ernst nehmen, in Anführungsstrichen, wenn ich sage so, ja, hey, danke für deine Gedanken, aber ich habe einen Plan für heute und du machst mit, so.
Ja, Sie sprechen echt eine große Herausforderung an, die wir haben in der Schule. Und jetzt erinnere ich mich gerade an Stefan Orgas, den Kollegen von der Folkwang-Universität der Künste in Essen, der auch im Podcast zu Gast war. Und der hat vorgeschlagen, wenn man Mitbestimmung in Bezug auf Unterrichtsthemen ermöglichen will, zum Beispiel am Anfang eines Schulhalbjahres, dann müsste man auch da, wenn man die Jugendlichen ernst nehmen will, sagen, wir haben ein Schulcurriculum, das gilt für alle MusiklehrerInnen hier an unserem Ort. Ihr sollt in diesem Halbjahr die und die Kompetenzen weiterentwickeln. Und ich mache euch jetzt einen Vorschlag, anhand welcher musikalischen Praxen, so würde ich es den Jugendlichen nicht gegenüber sagen, aber anhand welcher Themen wir diese Kompetenzen weiterentwickeln können und auch anhand welcher Tätigkeiten. Und das praktizieren LehrerInnen auch so. Und das wäre dann eine Möglichkeit, Mitbestimmung zu ermöglichen. Und dann müsste man den Jugendlichen erklären, es geht in der Schule nicht darum, dass jeder Einzelwunsch zu jeder Stunde erfüllt wird. Das ist nämlich gar nicht möglich. Und das muss man sich auch klar sein. Das muss man vielleicht Jugendlichen auch erklären. Also sie haben immer die Möglichkeit, wenn man dann solche Stunden hat, wo man sagt, wir haben das und das, ich soll diese Kompetenzen mit euch weiterentwickeln, ich soll die bei euch fördern, dass man das am Anfang klärt und sagt, aber man kann nicht jeden Wunsch in jeder Stunde erfüllen, weil da sind ja 27 oder 28 oder in einem Gymnasium 32 Jugendliche. Und das muss man dann klären, wie man auch in einer Gruppe das klären muss, dass nicht jeder Wunsch oder jede Vorstellung eines guten Lebens in Erfüllung gehen kann. Weil wir nun mal soziale Wesen sind und in Gruppen.
Das ist jetzt sehr frech, aber hört so ein bisschen raus, dass Sie fast schon meinen, dass ein Musikunterricht, der so geplant ist, dass die Absicht ist, den Schülerinnen und Schülern phronesisches Denken nahezulegen, keinen Platz für Schülerinnen und Schüler hat, die das schon können?
Nee.
Weil eben Sie ja gerade gesagt haben, dass auch wenn dann eben diese Gedanken geäußert werden, sie halt vielleicht nicht unbedingt dann Platz finden im Unterricht.
Was ich wichtig finde erstmal ist, dass man als Lehrerin bereit ist, allen möglichen musikalischen Genres Raum zu geben. Und das muss man mit der Gruppe besprechen. Und dann muss ich mich vielleicht auch von Jugendlichen überzeugen lassen, warum jetzt Rockmusik und was kann die Gruppe daran lernen? Oder welche musikalischen Fähigkeiten können da dabei weiterentwickelt werden? Das wäre für mich Phronesis, darüber zu reden. Also worin ist das Gute für uns alle? Und dann aber Schlager kann auch seine Berechtigung haben. Da kann man auch Dinge dran lernen. Zum Beispiel, da müssen Sie jetzt argumentieren, warum Sie Schlager unterrichten wollen.
Bringen Sie mich bitte nicht dazu.
Also Carla hier im Raum hat so viel Lust, Schlager zu unterrichten. Und das, okay, aber das Helene Fischer ist ja auch ein interessantes Phänomen. Eine sehr erfolgreiche Frau. Ja, und eine sehr kompetente Sängerin, die auf höchstem Niveau auch Performerin ist. Und das kann man analysieren und hier im Institut haben sie auch Seminare, die eher in Richtung Cultural Studies gehen und dann kann man sich auch durch diese Perspektive dann mit Helene Fischer beschäftigen, wie zum Beispiel Barbara Hornberger, die ja auch in unserer Serie zu Gast ist, das tut.
Ne? Ich wollte nochmal auf Ihren Punkt eingehen, dass Sie meinten, dass man den Jugendlichen erklären muss, dass man einen Lehrplan vorgegeben hat, bestimmte Kompetenzen, die eben unterrichtet werden müssen. Und wenn man dann den SchülerInnen, wie Sie schon sagten, quasi die Möglichkeit lässt, Ideen einzubringen und dann quasi darüber abzustimmen, in welcher Form man diese Kompetenzen erlernt. Also ich habe jetzt kein gutes Beispiel. Haben Sie ein gutes Beispiel? Was
also anhand welcher Inhalte?
Zum Beispiel, wie man Musiktheorie, ich sag mal, Akkorde zum Beispiel. Das Ende des Schuljahres sollten alle SchülerInnen wissen, was sind Akkorde und wie funktionieren die und wie funktionieren die in Zusammenhang zueinander. Dann sagt man den SchülerInnen am Anfang des Schuljahres, okay, das müssen wir lernen. Auf welche Art und Weise? Bringt Vorschläge ein, ich habe Vorschläge. In dem Moment müssen die SchülerInnen ja auch miteinander in den Austausch gehen und quasi verhandeln.
Alle zusammen.
Genau, und verhandeln untereinander, was ist gerade das Beste für unsere Gruppe. Und nicht nur, was ist das Beste für mich, was interessiert mich jetzt. Und vielleicht auch Kompromisse eingehen und sagen, ja, ich interessiere mich für Rock und ich interessiere mich für Hip-Hop und die andere Person interessiert sich vielleicht für Schlager. Und dann muss man irgendwie gemeinsam auf einen Nenner kommen und dadurch übt man ja auch Phronesis quasi.
Total.
aus. Und das ist es. Dann geht es eben weniger um die Einzelperson, aber darum geht es ja auch gar nicht bei Phronesis, sondern es geht ja wirklich von Moment zu Moment zu entscheiden, was ist gerade für mich und für unsere Gruppe das Beste.
Was bringt uns alle
zusammen weiter? Genau, was bringt uns weiter? Und das ist ja auch, also das ist ja dann eine ganz einfache Form von Demokratie und Teilhabe, zu sagen, wir haben jetzt die drei Vorschläge rausgesucht, auf die wir uns auf einen müssen wir uns einigen. Und dann kann man in die Diskussion gehen, in so einem gewissen Rahmen, den man halt hat im Unterricht, und dann müssten die SchülerInnen selbst entscheiden. Und ich glaube, das ist auch generell gut, weil man ja, dann können die SchülerInnen einem ja nicht vorwerfen, das interessiert uns nicht, uns wird irgendwas erklärt, wo wir gar nichts mit zu tun haben, sondern dann sind sie auch so ein bisschen selbst in der Verantwortung.
Absolut.
Genau, und das ist vielleicht auch eine Motivation.
Das ist auch meine Erfahrung, also weil sie dann ernst genommen werden. Also sie werden erstmal angehört, in welcher Richtung möchte ich mich eigentlich im Musikunterricht weiterentwickeln. Und dann, was sie beschreiben, ist dann eine hohe didaktische Kunst, das gut zu managen als Musiklehrer. Und eben aufzuzeigen, hier kann nicht jeder einzelne Wunsch erfüllt werden. Ja. Und als ich in Berlin mit dem Chor angefangen habe, partizipativ zu arbeiten, habe ich auch genau das vor über 10 Jahren erfahren. Und ich bin aber auch überzeugt davon, dass das in der Schule möglich ist. Und würde, glaube ich, an der Stelle kurz noch sagen wollen, warum habe ich angefangen, mich mit Partizipation zu beschäftigen in Musikgruppen? Das hängt mit dem guten Leben zusammen und dass das mein Promotionsthema war. Also ich habe Aristoteles gelesen, Hannah Arendt gelesen, andere, ich habe Martha Nussbaum ja auch gelesen und habe gedacht, okay, ich sehe da viele Gemeinsamkeiten, also dass man wirklich lernen muss zu reflektieren über das Gute, was für uns gut ist. Und dann habe ich eben gemerkt, ja, dass das durch Partizipation eigentlich auf die gerechteste Art und Weise gelebt werden kann. Und dann habe ich aber im nächsten Schritt gemerkt, es ist eine große Herausforderung, das anzuleiten. Weil wir haben immer noch die Oberverantwortung, sage ich mal, dass der Laden läuft und dass die Menschen auch motiviert bleiben, auch wenn sie merken, mein Individualwunsch kann nicht zu jeder Zeit gehört werden. Aber dann hätten wir sehr viel erreicht, wenn das auch Jugendliche schon in der Schule spüren und merken. Weil nur so können sie später auch im Job und im Zusammenleben, auch in Vereinen oder so, im Leben, gut demokratisch zusammenleben. Das ist halt eine Übung.
Anton hat gerade ein sehr, sehr schönes Beispiel angesprochen, fand ich, mit der Klasse, die sich dann selber aushandelt, womit sie sich beschäftigen möchten. Und da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Es ist ja so, dass Lehrende über die Gestaltung und Durchführung des Unterrichts hinaus ja auch noch Aufträge haben. Dazu gehört unter anderem ein Erziehungsauftrag. Dazu gehört auch ganz klar die Aufgabe, immer unpolitisch zu bleiben und sich in keine Richtung eben
zu orientieren. Unpolitisch würde ich es nicht nennen.
Das ist nämlich genau die Frage. Wo sehen Sie denn Grenzen im Ergebnis dieses phronesischen Aushandlungsprozesses? Also ist es für Sie dasselbe, wenn jetzt die Klasse sagt, wir möchten uns heute mit Frank Sinatra beschäftigen, oder wenn das Ergebnis ist, wir möchten heute Freiwild covern?
Freiwild, das ist echt ein Problem. Freiwild, ja, ich erinnere mich gerade an meine Zeit in Berlin, da mochten das nämlich Jugendliche total gerne, diese Band. Und ich glaube, einer der Jugendlichen hat auch in seiner mündlichen Abi-Prüfung einen Vortrag über die gehalten. Das ist jetzt lange her, aber ich glaube, das habe ich zugelassen, weil ich das wichtig finde, dann auch in einen kritischen Diskurs darüber zu gehen. Also ich würde nichts prinzipiell erstmal canceln, weil wir dann eben nicht ermöglichen, ja, sich gemeinsam kritisch damit auseinanderzusetzen, was eigentlich gut und schlecht für Menschen ist.
Die Ironie daran ist, wir haben unter anderem auch an Texte gedacht, die zum Beispiel Gewalt gegen Frauen verherrlichen oder zum Beispiel gegen Migranten oder solche, also gewaltverherrlichende Texte ganz grundsätzlich. Und das Ironische daran ist ja, dass diese Texte eine Welt herbeisehen, muss man sozusagen, in denen gutes Leben ganz klar nicht für alle Menschen möglich ist, sondern in dem eben eine ganz bestimmte Gruppe herausgehoben wird, denen ein gutes Leben nach eigenen Vorstellungen eben ermöglicht wird, aber ganz klar zum Leid anderer Menschen. Ja. Und wenn jetzt eben die Schülerinnen und Schüler, mit denen Sie dann gerade arbeiten, halt eben entscheiden, dass das jetzt für Sie das Richtige ist, was Sie halt eben vielleicht covern wollen oder also es geht ja nicht nur darum, sich damit zu beschäftigen und darüber zu diskutieren, sondern das auch aktiv gut zu nennen. unter dem Aspekt, dass Phronesis ja ein Werkzeug sein soll, das uns allen zu einem guten Leben ermöglicht, wenn dann so ein Ergebnis dabei herauskommt, was ganz klar gegen ein gutes Leben für alle Menschen spricht.
Okay, doch auf jeden Fall. Wir müssen jetzt differenzieren. Also Sie haben freiwillig gesagt und ich hatte jetzt gerade die Situation, ein Jugendlicher bereitet einen Vortrag vor und wir können dann kritisch darüber diskutieren. Das ist eine andere Situation, als wir covern ein Stück von freiwillig und bringen das auf die Bühne. Das würde ich nicht tun, wenn ich nicht einverstanden mit Aussagen in einem Song bin. Und da gibt es verschiedene Arten, damit umzugehen. Ich erinnere mich jetzt gerade, das ist auch schon lange her, aber an eine Unterhaltung mit dem Kollegen Alexander Svetko, der ist auch Musikpädagogik-Professor und der hat über Hip-Hop mal einen Artikel geschrieben in einer musikpädagogischen Zeitschrift und hat gesagt, okay, er hat dann auch einen Song angehört, den wollten die Kinder gerne auf dem Schulkonzert spielen und hat gesagt, okay, ihr findet die Musik toll, gut, aber dann schreiben wir einen anderen Text, weil diesen Text bringen wir hier nicht auf die Bühne. Da hat er eine klare Grenze gezogen und hat aber auch die Kinder ernst genommen, hat gesagt, das und das geht für mich nicht, weil, und hat es auch begründet. Mhm. Und genauso würde ich das auch machen. Also man kann dann sagen, okay, die Musik, da habe ich nichts einzuwenden, das ist ein klassischer Rocksong. Von mir aus, wenn ihr das so toll findet, die Akkorde, dann üben wir die ein, aber der Text geht für mich nicht. Und ich hatte schon viele interessante Situationen. Ich war ja auch lange in Berlin, war da auch im Praxissemester, habe Studierende besucht. Jetzt erinnere ich mich auch an eine Stunde, da ging es auch um Deutschrap und hat der Student auch mit der Gruppe einen schwierigen Song gehört, also schwierig im Sinn von frauenfeindlich. Und der Student hat mir vorher gesagt, damals haben wir uns noch geduzt, Daniela, wenn du dich einbringen willst als Mitdiskutierende, mach das gerne. Und da habe ich das wirklich gemacht, weil ich auch echt ein Problem damit hatte, wie frei der Student umging mit diesem Song. Ich weiß nicht mehr, was es war, ist auch egal. Und habe dann den jungen Mann, der vorne stand, gefragt, okay, du findest den Song super toll, ich verstehe es nicht, weil da wird über Frauen das und das und das gesagt. Hast du eine Schwester? Ja, habe ich. Wenn jemand so über deine Schwester sprechen würde, wie wäre das für dich? Also habe ich mich wirklich eingeschaltet und würde sagen, auch das ist so ein frolliges Moment, weil man dann junge Menschen zum Nachdenken bringt. Ist das wirklich so toll? Und was dann Jugendlichen in Berlin oft gesagt haben in solchen Diskussionen ist, ja, wir wissen ja, dass das kein gutes Leben ist und wir wollen auch nicht, dass jemand so über unsere Schwestern zum Beispiel spricht. Aber das ist ja auch ein Game, das ist ja ein Spiel. Das dürfen Sie auch nicht so ernst nehmen, Frau Bartels. Ne? Also das haben die dann immer gesagt. Okay. Aber wir haben eine Verantwortung, kritisch darüber zu diskutieren und einander zuzuhören und Grenzen zu setzen. Also das ist mir total wichtig, dass man überlegt, was bringen wir hier auf die Bühne, auch wenn eure Eltern kommen. Da hatten wir bei Mut SH auch eine interessante Diskussion mal.
Okay.
ich glaube, die erzähle ich jetzt nicht so ausgiebig, aber das war auch ein schwieriger, es war ein cooler Song, den die Jugendlichen da produziert hatten und auch auf die Bühne bringen wollten. Und dann habe ich auch einen der Teilnehmer von Mut SH gefragt, okay, kommen deine Eltern, ist das okay für dich, wenn du das rappst vor deinen Eltern? Und dann hat er gesagt, meine Eltern finden den Song cool. Die Eltern kannten den Song sogar schon, weil er schon aufgenommen war und er da mega stolz drauf war.
Ja, interessant.
Das war nicht also, wir sollten politisch sein in dem Sinne, dass wir unsere Werte und Normen offenlegen und sagen, Moment, aber das ist jetzt keine Art, wie man über eine Frau spricht und ich möchte auch nicht, dass das hier auf dem Konzert, wo ich Verantwortung trage, so performt wird. Da sollten wir auf jeden Fall Grenzen setzen.
Auch wenn das bedeutet, also wenn Sie sagen, dass wir unsere eigenen Werte dann eben auch einbringen würden, es ist ja die Wahrheit, dass nicht alle auch die Meinung, die wir vier hier am Tisch vertreten, vertreten. Und es gibt auch Songs wie zum Beispiel von Tupac, in dem er eine ziemlich feministische Hymne schon in den 80ern geschrieben hat im Hip-Hop. Und wenn wir unter uns jetzt sagen, dass wir auf einen offen sexistischen Song eben so reagieren würden, dass wir dann halt eben, wie Sie gesagt haben, unsere eigenen Werte mit einbringen würden und halt eben dagegen argumentieren würden, sagen Sie das in dem Bewusstsein, dass das natürlich dann auch Menschen, die halt eben genau die andere Position vertreten, erlauben würde, halt eben in dem Moment, in dem ein Schüler, eine Schülerin zum Beispiel diesen sehr feministischen Song von Tupac halt eben präsentiert, dann zu sagen so, ah nee, das ist doch Quatsch, das juckt doch niemanden, lass was anderes machen?
Was ist Quatsch? Was genau wäre
zum Beispiel diese Messages zu verbreiten. Es gibt ja zwei Seiten von der Geschichte. Natürlich gibt es eben die Menschen, die sich auf unsere Seite stellen und halt eben die persönlichen Werte gegen Sexismus zu sein, halt eben so einen Moment einbringen würden. Aber um es mal ganz offen zu sagen, es gibt auch sexistische Menschen. Und es gibt auch Menschen, die eben nicht so... Eben, genau. Und es gibt diese Menschen auch garantiert im Lehramt. Und dementsprechend sagen sie ja sehr richtig und sehr schön, dass wir vier dann zum Beispiel unsere persönlichen Werte mit einbringen sollten, um halt eben dann vielleicht ein bisschen dagegen zu argumentieren. Aber ja, verstehen Sie das Problem, was ich daran sehe?
Ja, noch nicht so ganz. Aber Anton Hoppe will noch was dazu
ja,
sagen.
Ja, klar, es gibt in allen Berufsgruppen irgendwie Ausnahmen, schwarze Schafe. Und also im Unterricht, es ist ja auch so ein bisschen so ein, ich sag mal, geschützter Raum, beziehungsweise ein Raum, wo der Lehrer sehr viel Macht hat oder die Lehrerin, weil niemand von außen so wirklich kontrolliert, außer im Referendariat. Aber wenn man damit fertig ist, dann hat man irgendwie relativ freie Hand, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Aber man verpflichtet sich als Lehrkraft ja auch dem Grundgesetz zum Beispiel.
Richtig.
Und also ich glaube, man kann nicht mehr tun, als darauf vertrauen und in der LehrerInnen-Ausbildung darauf setzen und sensibilisieren dafür, dass diese, ich sag's mal ganz blöd, grundgesetztreue Verpflichtung zu den demokratischen Werten, dass die auch eingehalten wird. Und ich, also,
das ist unsere Aufgabe.
Genau, das ist die Aufgabe im Studium, das ist die Aufgabe auch weit über das Studium hinaus natürlich, aber man kann halt nicht alle Menschen ändern. Und wenn das, also die Menschen, die so denken, die kann man wahrscheinlich auch nicht mit dem Thema Fronesis und wir gucken jetzt, was für alle Menschen am besten ist, abholen.
Genau, Frau Dr. Bartels, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und Ihre sehr interessanten Aussagen. Wir kommen jetzt zum Abschluss noch, doch etwas heiterer als unser letztes Thema, hier noch rausgehen zu können, haben wir noch einige offene Fragen, die Sie sehr gerne, also wir stellen Ihnen den Anfang von einem Satz und Sie beenden den dann.
Wenn mehr Menschen Phronesis praktizieren würden, dann
hätten wir weniger Probleme in unserem Zusammenleben.
Okay, und die letzte Frage, vielleicht auch in Bezug auf Phronesis zu beantworten. Guter Musikunterricht sollte
viel Freude machen.
Alles klar, dann vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke auch.
Das war die 92. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gabriel Hackenfort, Anton Hoppe und Emma Pfülp für das offene Gespräch und den Mut, einen Text mit mir zu diskutieren, den ich vor einigen Jahren selbst geschrieben habe. Vielen Dank auch an Ella Özdemir, die beim Schneiden dieser Folge unterstützt hat. Wir freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen in deiner Podcast-App oder auf dem Blog mehralstöne.podigy.io. Die nächste Folge der Serie Talk to the Prof. wird in etwa einem Monat erscheinen. In dieser Folge spricht Ella Özdemir mit Professor Dr. Barbara Hornberger über ihren Text »Was wir uns einbilden – Musikpädagogik aus der Perspektive der Cultural Studies«. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.